Tierisch Gut, der Tierfreunde-Podcast des Online-Portals goodforpets.de von den Machern der Magazine Hundewelt und Our Cats.
Dieser Podcast wird gesponsert von Klaus Futter, dein Spezialist für artgerechte Vogelfutter und Ergänzungen in bester Qualität von ExpertInnen entwickelt. Besuche www.klaus-futter.de und nicht vergessen Klaus mit C. Herzlich willkommen zu Tierisch Gut, der Tierfreunde-Podcast. Heute haben wir eine ganz besondere Expertin bei uns, Hildegard Niemann. Biologin, Papageien-Expertin und selbstständige Verhaltensberaterin der IAABC. Und Leute, das muss ich euch jetzt vorlesen, das könnte ich mir sonst nie merken. Das ist die International Association of Animal Behavior Consultants für gefiederte Freunde. Liebe Hildegard, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr, dich mit dir über Papageienhaltung zu unterhalten.
Ja, uns freut das auch mal ein ganz anderes Thema, nicht immer nur vier Beine. Heute sagen wir ja, sie sind bunt, sie sind schlau und ganz schön speziell. Papageien üben ja eine unglaubliche Faszination aus. Was macht diese bunten, intelligenten Wesen so besonders?
Ja, du hast ja schon sehr viel angesprochen in deiner Einleitung. Sie sind schlau und ganz schön speziell, das ist richtig. Papageien sind Individuen. Das heißt also, wenn ich einen Vogel vor mir habe, ist es jetzt egal, ob ich einen Wellensittich habe oder einen Graupapagei oder eine Amazone. Jeder Vogel hat seinen eigenen Charakter. Das heißt also, wenn ich so ein Tier vor mir habe, dann kann ich erstmal überlegen, okay, bist du eher extrovertiert, bist du introvertiert, bist du scheu oder bist du ein Vogel, der neugierig nach vorne geht. All diese Dinge spielen da natürlich mit rein und machen diese Tiere natürlich auch zu etwas ganz Besonderem. Ja. Die sind sehr kommunikationsfähig, das heißt, die arbeiten viel mit der Stimme, manchmal nicht unbedingt so, dass man sich drüber freut, denn wenn die natürlich Leute aus der Umgebung aufnehmen, die nicht so schön sind, zum Beispiel einen satten Fluch, dann höre ich den dann in den nächsten Tagen heute ja nochmal wieder, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte, aber sie benutzen Sprache auch referenziell. Das heißt also, ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel, wenn mein Mann wegfährt und seine Computertasche auf den Tisch stellt, dann macht Hob schon mal den Reißverschluss zu. Und du kannst den Unterschied zwischen dem Reißverschluss an der Tasche und dem von meinem Graupapagei nicht finden. Das heißt, wenn ich nicht im Raum bin, weiß ich nicht, wer von den beiden den Reißverschluss zugezogen hat.
Kann
ich
dir nicht sagen.
Aber das zeigt dir natürlich, er fährt gleich weg und sie verabschiedet ihn dann sozusagen schon mal.
Das heißt, cool.
Das ist ganz referenziell benutzt und sie kann auch sagen, was sie möchte. Das heißt also, diese Tiere können mit der Sprache wirklich kommunizieren. Und das macht es natürlich besonders charmant, weil mein Tier mir dann auch mitteilen kann, was möchte ich eigentlich.
Ach, die plappern also nicht nur nach, das ist also wirklich gezielt eingesetzt dann?
Das ist gezielt eingesetzt, das ist referenzielle Sprache, ja.
Wow.
Ja, das heißt also, wenn ich jetzt einen bestimmten Menschen mag oder auch nicht mag oder etwas möchte oder nicht möchte, dann kann ich das auch sehr deutlich kommunizieren. Graupapageien-Männchen zum Beispiel nutzen, wenn sie sich unwohl fühlen und sich so leicht unter Druck gesetzt fühlen, auch so ein bisschen ärgerlich werden, dann nutzen sie so einen Knacklaut. Und dann weiß man schon, näher rangehen brauchst du jetzt nicht, weil der hat schon schlechte Laune. Oh. Und wenn du den jetzt noch mehr unter Druck setzt, dann gibt es eine Auseinandersetzung. Das heißt, du kriegst eine Warnung, dass der Vogel das jetzt nicht möchte. Und das finde ich eigentlich sehr gut, ja. Denn das Tier kann ja dann auch sagen, ich fühle mich unter Druck gesetzt, ich fühle mich nicht wohl, bitte geh doch ein bisschen nach hinten.
Ja klar, ich sag mal, bei einem Hund ist das einfach, der stellt das Fell auf oder fängt an zu knurren. Und bei einem Papagei, ich weiß nicht, können die auch die Federn aufstellen?
Oh ja, der ganze Hautmuskelschlauch, also das, was um den Körper drumherum ist, ist ja muskuliert. Das heißt, sie können alle Federn aufstellen. Bei den Schwungfedern ist es nicht so, weil die Schwungfedern, die sind im Knochen inseriert, sie können auch bewegt werden, aber die Kommunikation findet über den Hautmuskelschlauch, also über die Nackenfedern, die Kopffedern, über den das Abstellen des Gefieders statt. Und wenn du dann überlegst, manche Vögel machen das zum Beispiel, wenn sie sich freuen, das ist bei Amazonen der Fall, das heißt, die stellen dann die Federn auf und blitzen mit den Augen, dieses Pinpointing größer werden, kleiner werden der Pupille, das kann Freude sein, das kann aber auch Imponierverhalten sein und dem Gegenüber sagen, pass mal lieber auf, was du tust, weil du bist gerade zu nah an meinem Weibchen, halte dich mal bitte fern.
Ah, okay. Also du siehst, Hildegard, ich habe schon 1000 Fragen an dich, aber wir sollten vielleicht von vorne anfangen. Viele träumen ja von einem Papagei, aber was sollte man sich fragen, bevor man sich entscheidet, so einen anspruchsvollen Mitbewohner aufzunehmen? Ist Papagei wirklich für jeden Tierfreund geeignet?
Als erstes sollte man gerne putzen.
Oh. Also,
weil die Burschen nagen gerne, manche haben Gefiederstaub und wenn gegessen wird, dann ist man ja Weltmeister im Obstweitwurf und im Gemüseschleudern. Das heißt also, man sollte schon einen Lappen gerne in der Hand haben, wenn man Papageien hält. Das gilt auch für die kleineren Vögel, die halt wirklich mehr so eine Körner, die ihr zu sich nehmen.
Ja.
Die kleinen Sittiche, jetzt wir reden nur von den Australiern, die Südamerikaner werden nochmal anders gehalten, die essen mehr Obst und Gemüse. Aber letztendlich ist es so, du hast schon Dreck in der Wohnung. Das muss man sich dann wirklich sagen und man sollte regelmäßig Staubsaugen putzen. Das sollte einem also wirklich liegen. Wenn man das nicht gerne macht oder auch groß sagt, nee, also da habe ich ja nun gar keine Lust zu, dann ist vielleicht was, was ich ein Terrarium mit einer Echse besser geeignet. Man braucht Platz. Mhm. Die Tiere müssen sich bewegen können. Die müssen auch mal eine Runde fliegen können. Das heißt also, man muss sehr gut überlegen, wo man wohnt und welche Art man dann auch pflegt. Man braucht jetzt also nicht ein Großhaus, ein Weißhaubenkakadu in einer Dreizimmerwohnung halten. Da wird man dem Tier schlicht und einfach nicht gerecht. Mhm. Man sollte schon häuslich sein. Das heißt also, Urlaub an sich ist kein Problem. Aber wenn man wirklich mehr außer Haus ist als im Haus, dann sollte man sich gut überlegen, ob man sagt, okay, man möchte Vögel haben, die sehr personenbezogen sind. Mhm. Oder halt zum Beispiel einen kleinen Schwan, den ich in der Voliere pflege, an dem ich mich erfreue, wenn ich da bin, der mich aber auch nicht vermisst, wenn ich jetzt nicht da bin. Wenn man jetzt sowas zum Beispiel halten wollte, dann würde man sagen, okay, man nimmt 4 bis 6 Wellensittiche oder man geht auf Burgsittiche. Mhm. Die sind nachtaktiv, das heißt, die werden dann munter, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme. An denen habe ich noch 4-5 Stunden Freude, während ich zu Hause bin. Und dann gehen wir alle zusammen schlafen, aber dann würde man jetzt zum Beispiel kein Bärchengrau-Papageien nehmen oder auch keine Langflügel-Papageien wie Senegard-Papageien oder Meyers-Papageien. Man sollte Respekt haben vom Tier. Das heißt, wenn ein Vogel von sich aus sagt, ich will das nicht tun oder ich möchte nicht angefasst werden, dann hat man das zu respektieren. Wir wollen ja auch nicht angefasst werden von Personen, von denen wir das nicht möchten. Richtig. Und der Vogel sagt sich dann im Zweifelsfall, auch wenn ich hören will, muss fühlen, ne?
Also. Ja, und ich glaube, die Schnäbel sind ganz schön heftig manchmal.
Ja, diese ganze Beißproblematik, die immer wieder angesprochen wird, hängt damit zusammen, dass viele halt einfach die Körpersprache der Vögel nicht beherrschen und auch gar nicht verstehen, dass das Tier in gewissen Situationen sagt, ich möchte das nicht. Mhm. Und dass der Vogel dann auch im Zweifelsfall nicht kooperiert. Das, wie gesagt, das sind keine Knuddeltiere. Mhm. Das heißt, wenn ich kuscheln will, dann muss ich mir einen Hund holen oder eine Katze. Aber das ist kein Vogel, der unbedingt neben einem sitzt und gekrault werden will und auch nicht von jedem gekrault werden will. Mein Graupapagei zum Beispiel lässt sich von mir kraulen, aber von keinem anderen Mitglied der Familie.
Ach.
Ne, sie geht bei allen auf die Hand, aber sie geht nicht zu anderen hin und näht das Köpfchen hin. Zum Beispiel, wenn ein Vogel sich nicht anbietet, dass er gekrault werden möchte, dann möchte er auch nicht angefasst werden. Dann denken die ihr Köpfchen und bieten den Nacken an. Und das ist ja auch ein Vertrauensbeweis,
ja, klar.
Weil der Nacken ist ja auch die vulnerabelste Stelle des Tieres. Das heißt, wenn der Nacken angeboten wird, da greift normalerweise ein Beutegreifer hin und hält den Vogel fest, um ihn umzubringen.
Na, bravo.
Ne, also da muss man sich immer sagen, wenn der Vogel für mich das Köpfchen singt und angefasst werden möchte, da kann ich mir schon was drauf einbilden.
Hildegard, du berätst ja Papageienhalter. Was sind denn die häufigsten, vielleicht aber auch die naivsten Vorstellungen, die Menschen von der Papageienhaltung haben?
Meistens denken sie, sie können eine Voliere hinsetzen, machen da ein bisschen Spielzeug rein, der Vogel kommt ab und zu mal raus und er ahmt alles nach und das Tier ist zufrieden. Mhm. Das ist nicht möglich. Da fühlt sich das Tier auf jeden Fall unwohl, kann ich so sagen. Und da muss dann ordentlich nachgebessert werden. Also die Haltung ist schon so, dass man sich ein bisschen mehr Mühe geben muss. Man muss sie naturnah machen und man muss dann die Individualität des Tieres auch beachten. Das heißt, wir haben zum Beispiel Vögel, die furchtbar gerne mit bunten Spielsachen spielen. Andere haben gerne Plastik. Der nächste muss unbedingt nur naturnahes Material haben. Wie gesagt, das sind Individuen. Da muss man bei jedem Tier schauen.
Okay, du hast ja schon angedeutet, die Welt der Papageien ist unglaublich vielfältig. Kannst du uns einen groben Überblick geben über einige beliebte Arten und vielleicht die größten Unterschiede in Bezug auf Haltung und Charakter? Vom Wellensittich bis Ara ist ja im Prinzip alles dabei.
Hast du heute noch was vor?
Ich muss noch arbeiten.
Alles gut. Also, ja, wir pflegen, es gibt über 400 Papageienarten. Wow. In der Heimvogelhaltung werden ungefähr 80 gepflegt.
Okay.
Die sind natürlich in der Häufigkeit unterschiedlich vertreten. Der häufigste ist sicherlich der Wellensittich. Mhm. Das hat auch so eine Daseinsberechtigung, weil es ist wirklich ein charmanter Heimvogel, der sehr resilient ist. Dann, wenn wir ein bisschen größer werden, dann sind wir bei den Weißbrachpapageien, den Langflügelpapageien. Die sind so ja relativ kleine Papageien, aber durchaus mit einem sehr ausgeprägten Charakter. Ich sage immer, Weißbrachpapageien, wenn man die halten möchte, das ist wie eine Handgranate im Wohnzimmer zünden, weil die sind ununterbrochen unterwegs und man muss die ständig beaufsichtigen. kriegen, weil die stellen sehr viel Unsinn an. Ist aber auch gut so, ist sehr viel Temperament, sehr, sehr verspielt. Mhm. Die Langflügelpapageien sind so ein bisschen, also Langflügelpapageien sind nicht so die Vögel, die unbedingt diskutieren. Mhm. Sondern wenn ein Langflügelpapagei sich etwas vorgenommen hat, dann setzt er das auch um und man muss dann versuchen, mit ihm so ein Gentleman Agreement einzugehen. Okay. Weil die wirklich sehr straight sind, würde ich sagen. Edelpapageien kommen aus Asien, sind auch sehr beliebt, haben aber eine ganz andere Sozialstruktur als die anderen Papageien. Das heißt also, ein Weibchen kann bis zu 7 Männchen managen.
Wow.
Die sind polygam und sitzen am Nest, während die Männchen halt nach Futter suchen. Die Königsklasse stellen sicherlich die Graupapageien dar, mhm, weil sie unglaublich intelligent sind, unheimlich viel mit der Sprache arbeiten, aber auch unheimlich sensibel sind. Mhm. Wenn man sich auf die einlässt, ist einer der beliebtesten Großpapageien überhaupt, dann muss man sich wirklich darauf einlassen, ganz auf das Tier einzugehen und sich wirklich viel mit den Vögeln auseinanderzusetzen. Amazonen sind sehr, sehr temperamentvoll. Ich sage immer, if you want to put some spice in your life, stay at with an Amazon. Also wenn man etwas Würze in sein Leben will, dann sollte man sich Amazonen anschaffen. Mhm. Mit einem unglaublich intensiven Hormonhaushalt, da kommt es sehr, sehr stark auf die Fütterung an, um das Verhalten der Tiere zu beeinflussen, mit einem hohen Nagelbedürfnis und mit einer sehr intensiven Vokalisation. Also wenn Amazonen laut werden, der Balzgesang von Amazonen ist nicht unbedingt das, was wir als melodisch bezeichnen würden. Ja. Aber die Vögel finden es schön. wir haben da auch ein bisschen mehr Probleme mit Territorialität und Aggressivität, weil die Vögel häufig falsch gehalten werden und weil die Halter auch nicht rechtzeitig mit denen gearbeitet haben. Also ein gutes Amazonental lernt ein vernünftiges Stationing zum richtigen Zeitpunkt.
Ja.
Da kann man viele Verhaltensprobleme mit lösen. Dann haben wir die Kakadus. Kakadus unterscheiden wir, da haben wir den rosa Kakadu, der ist sehr beliebt, mhm, ist auch in Haltungsansprüchen nicht ganz so hoch wie die großen weißen Kakadus. Die großen weißen Kakadus, das heißt also Luckenkakadu, Weißhaubenkakadu, die sind schon very special und da haben wir auch sehr viele Probleme mit Aggressivität der Männchen gegenüber den Weibchen. Also da muss man mit Trennwänden arbeiten in der Haltung, das ist schwieriger. Ist auch sehr kostenintensiv, muss man dazu sagen. Also da muss man schon wissen, was man tut. Und dann hat man die Aras, sehr personenbezogene Tiere, sehr groß, nicht ganz so einfach, aber managebar, würde ich sagen. Wenn wir jetzt darüber reden, was brauchen die einzelnen Tiere, dann müssen wir immer ins Freiland schauen und da orientieren wir uns an dem Lebensraum.
Mhm.
Das heißt also, ich sage zum Beispiel, Wellensittiche kommen aus dem ariden Lebensraum, Weißbaupapageien aus dem Amazonasbecken, Langflügelpapageien sind auch in dem ariden Bereich unterwegs, Edelpapageien wieder inne. Wenn wir jetzt also über die verschiedenen Arten reden, dann schauen wir auf jeden Fall in den Lebensraum der Tiere und dann gucken wir einfach, wie der Lebensraum ist. Und wenn wir jetzt die rosa Kakadus zum Beispiel haben, dann sind wir in einem semi-ariden Lebensraum.
Ja.
Das heißt also, die Tiere brauchen das nicht so feucht und die haben einen Pinzettenschnabel. Das heißt also, die Fütterung von den Tieren ist zum Beispiel ja aus kleinen Sämereien.
Okay.
Wenn du dir aber dann zum Beispiel rosa Kakadus anschaust, Graupapageien anschaust, die leben in einem sehr nassen Lebensraum, die brauchen 60% Luftfeuchte und brauchen einen eher feuchten Anteil beim Futter. Das heißt also, du musst immer genau schauen, wie leben die Tiere im Freiland, damit du sie in der Heimvogelhaltung auch vernünftig versorgen kannst und sie auch das bekommen, was sie brauchen.
Hm. Also als Anfänger jetzt nicht gerade sagen, ich möchte gerne den Papageien haben, den ich am schönsten finde, sondern auch gucken, wenn ich noch nie einen hatte, wenn ich absoluter Anfänger bin, was kann ich entsprechend versorgen?
Ja. Das heißt, was kann ich leisten? Wie viel Zeit kann ich investieren? Wie viel Platz habe ich? Wie ist mein finanzieller Spielraum?
Ja.
Und dann kann man sich ganz in Ruhe auf die Art vorbereiten, die man gerne halten möchte. Und da würde ich auch nicht nach der Größe gehen.
Mhm.
Es gibt ja den berühmten String-Pulling-Versuch. Kennst du den?
Nein.
String-Pulling bedeutet, du nimmst, sagen wir mal, ein kleines Becherchen, machst es an eine Strippe oder an einem Seil und hängst das unterhalb der Stange auf und der Vogel muss das dann nach oben ziehen, um an das Leckerchen, das in diesem Becherchen ist, zu kommen. Das hat man gemacht mit Sperlingspapageien, die sind winzig, noch kleiner als Wellensittiche, und mit Grünflügelaras.
Ja.
Die Sperlingspapageien haben das eher geschafft als die Grünflügelaras.
Ach.
Größe bedeutet nicht schlauer.
Okay.
Sondern Intelligenz misst sich an dem Verhältnis der Größe des Gehirns zur Körpergröße. Und da sind die Kleinen ganz hoch mit dabei. Wellensittiche haben zum Beispiel eines der größten Gehirne im Vergleich zu ihrer Körpermasse.
Ach,
ja, das möchte ist man ja nicht Ding. Meinen.
Nee, absolut. Was ich übrigens gerade höchst sympathisch finde, ist, dass das fiepen die Geräusche bei dir im Hintergrund. Ich nehme ja nicht an, dass dein Mann so mit dir kommuniziert.
Nein. Das ist mein Graupapagei Hope. Die sitzt hier im Büro und leistet mir Gesellschaft, während ich arbeite. Und natürlich, wenn ich telefoniere, telefoniert sie auch gerne mit. Ich kann aber keine Online-Meetings mehr machen, wenn sie im Raum ist, weil wenn der andere Halter auch einen Graupapagei hat, dann fangen die an, sich zu unterhalten und dann kann man nicht mehr miteinander sprechen. Wenn ich Online-Meetings habe, dann nehme ich einen Laptop und gehe in einen anderen Raum rein, weil sonst redet Hope.
Absolut klasse. Aber was sind denn die absoluten Basics für eine artgerechte Papageienhaltung? Also ich sag mal in Bezug auf Volierengröße, Einrichtung, Ernährung, worauf kommt es wirklich an?
Bei der Volierengröße ist immer so groß wie möglich. So groß, wie man stellen kann.
Okay.
Generell. Das heißt also, wenn da noch 20 Zentimeter Platz sind, dann nutzen wir die im Zweifelsfall auch aus. Denn je größer eine Voliere ja ist, desto mehr Enrichment kann ich auch in der Voliere anbieten. Und ich kann ja so ein Pärchen Papageien zum Beispiel nicht einfach so durch die Wohnung marodieren lassen. Die kriminelle Energie ist schon ordentlich. Ich kann dir ein Beispiel geben. Ich habe ein Pärchen rosa Kakadus betreut und die Halterin ist in Urlaub gefahren. Und ihr Vater hat die Vögel versorgt. Und als sie wiederkam, hat sie voller Freude die Tür geöffnet. Und das Erste, was ihr begegnete, war ihre eigene Wäsche. Sie lag im Flur. Naja, und dann hat sie sich umgeguckt und alle Schubladen waren auf, alle Türen waren auf. Und ihr rosa Kakadu-Männchen saß in aller Seelenruhe auf ihrer Kommode im Schlafzimmer.
Ach nee.
Der ist ausgestiegen, der Vater hatte vergessen, die Futterklappe richtig zu schließen. Daraufhin hat sich der kleine Kerl den ganzen Nachmittag auf den Weg gemacht. Das Weibchen ist artig in der Voliere geblieben. Ne? Also sie konnte sich benehmen, aber er hat alles ausgeräumt, was schließen konnte. Das war schon nicht schlecht. Danach hat man die Futterklappe nochmal extra gesichert.
Okay.
Also man braucht schon eine gewisse Volierengröße, damit die auch in der Voliere eine entsprechende Einrichtung haben, mit der die was anfangen können. Mhm. Das heißt, man braucht Enrichment, man braucht Spielzeuge, die zerstören können. Das ist ganz wichtig. Der Job eines Papageis ist Nagen. Mhm. Das heißt also, man muss mindestens ein, zwei Schaufeln Dreck jeden Tag da rausholen, dann weiß man, das Tier ist zufrieden. Ich gebe dir ein Beispiel, das betrifft kleine Papageien genauso wie große. Mhm. Wir haben ein Weibchen, ein Wellensittichweibchen aus dem Tierheim geholt, Hermine. Und das hieß, Hermine wäre aggressiv gegenüber anderen Vögeln. Da habe ich mir gedacht, nee, also Wellensittich, der aggressiv ist, kann ja eigentlich gar nicht sein. Wir haben die dann nach Hause gebracht und haben dann festgestellt, sie hat immer nur gemeckert. Okay. Und dann fingen sie an zu nagen. Wir haben sehr viel Kork und sehr viel Balsaholz für unsere Vögel. Das heißt, mit einmal fingen sie an zu arbeiten. Und je mehr sie nagen konnte, je mehr sie ihrem Drang nachgeben konnte, Sachen zu zerstören, desto weniger aggressiv wurde sie auch. Jetzt ist sie wieder ein ganz normaler Vogel. Sie hat in einer Haltung gesessen, in der sie nicht nagen konnte. Und sie hat dann ihren ganzen Frust auf andere Tiere projiziert, beziehungsweise auch angefangen, andere Tiere die Füße zu beißen, weil sie irgendwas gesucht hat, was sie kaputt machen konnte.
Ach du je.
Ne, und das ist bei vielen Vögeln so, die haben einfach nicht ausreichend Nagermaterial und wenn die dann rauskommen, ja, dann gucken sie sich den Türrahmen an. Für sie ist ein Türrahmen nur Holz. Mhm. Ne, der weiß nicht, dass der mir wichtig ist und dass der auch viel Geld kostet. Ja. Also nehme ich mir den Türrahmen vor.
Okay.
Das heißt, ich muss zusehen, dass ich dem Tier wirklich passendes Material anbiete und da sind viele Sachen, die wir den Vögeln anbieten, viel zu hart. Man denkt immer, Papagei muss hartes Holz haben, aber die meisten Papageien brauchen eher weiches Holz. Ich sage immer, wenn Fingernagel nicht ins Holz reinkommt, dann ist es zum Nagen auch nicht geeignet.
Oh, das ist.
Dann die Vögel nicht kaputt.
Ja, ich glaube, das ist ein wertvoller Tipp auch.
Dass man da auch wirklich drauf achtet, es muss weich genug sein, dass das Tier es auch zerstören kann und da auch auf die Maserung achten. Das heißt, Holz hat ja eine Maserung. Und wenn die vertikal ist, von oben nach unten, da muss der Vogel ja theoretisch den Kopf immer so um die Ecke drehen, um da was aufbeißen zu können.
Ja.
Das heißt, man muss es wirklich dann auch waagerecht anbieten.
Okay.
Ja, das ist ganz wichtig. Die Ernährung ist ganz wichtig. Die meisten Vögel sind fehlernährt in unserer Haltung. Das heißt also, ein Edelpapagei zum Beispiel, der fliegt morgens, ein männlicher Edelpapagei, fliegt morgens los, frisst wirklich viel. Das wäre mal so wie ein wassergefüllter Sack, wenn der zurückfliegt. Denn der muss ja von dem Futter selber leben und er muss das Weibchen, das am Nest wartet, ja auch noch füttern.
Ach,
die fliegen zweimal am Tag los und fressen sich wirklich satt.
Ja.
Und dazwischen entleeren sie sozusagen, die verdauen. Das ist wichtig, dass die Vögel eine Zeit lang nichts zu essen bekommen, damit der Verdauungstrakt sich komplett wieder leeren kann, bevor die wieder Nahrung aufnehmen. Wenn diese Tiere immer den ganzen Tag ununterbrochen Nahrung zur Verfügung haben, dann kriegen die Bauchschmerzen. Wenn sie Bauchschmerzen haben, fangen sie an, sich zu rupfen.
Oh.
Das heißt also, die Ernährung ist wichtig, was ich den Vögeln gebe. Mhm. Zum Beispiel rosa Kakadus, die essen kein Obst, aber Graupapageien lieben Obst. Das heißt, auch da muss ich wieder schauen. Habe ich einen südamerikanischen Sittich, dann muss ich denen viel Obst geben. Habe ich einen australischen Sittich, dann kriegen die gar keinen Obst, weil die können kein Süß schmecken. Das heißt also, auch da muss ich wieder gucken, was frisst mein Vogel eigentlich, was muss ich ihm geben, damit er sich wohlfühlt. Und das ist einer der Hauptgründe, warum viele auffällig werden, damit sie keine Verdauungsbeschwerden bekommen.
Mhm.
Ja, viele Vögel haben einfach Verdauungsprobleme, weil die Ernährung überhaupt nicht der Art entspricht.
Oh, war ja. Also ich sehe schon ganz, ganz viel Information im Vorfeld erforderlich. Mhm. Und nicht nur eins von diesen kleinen, dünnen Büchlein lesen und damit ist gut, sondern wenn man sich für eine bestimmte Rasse, ich sag das jetzt mal als Laie, interessiert, wirklich ganz gezielt damit beschäftigen.
Ja, ich denke, diese kleinen Büchlein sind erstmal ein guter Einstieg, dass man sich so einen Überblick verschaffen kann, dass man sagt, okay, das ist so Pi mal Daumen, das worauf ich mich einlässe, so sieht dann Vogel aus, aber dann muss man schon in die Tiefe gehen, das ist richtig.
Im Zweifelsfall ruft man bei der Hildegard an.
Das wäre schön.
Aber Papageien sind ja, das weiß ich aus unseren Vorgesprächen, sehr soziale Tiere. Wie sieht es mit Einzelhaltung aus? Ist das überhaupt vertretbar?
Eigentlich nicht. Also es ist schon so, dass Papageien im sozialen Verband leben. Die meisten Vögel haben eine feste Paarbindung mit ihrem Partner. Das heißt, man sollte eine Paarhaltung anstreben. Mhm. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Bei Wellensittichen ist es leicht, bei Nymphensittichen ist es auch relativ leicht, bei den südamerikanischen Sittichen auch bei den australischen Sittichen. Aber auch da muss man schauen, ob man Paarvögel hat oder ob man Vögel hat, die in einem großen Verband leben. Mhm. Wenn man Einzelhaltung praktizieren muss, weil es nicht anders geht. Wir zum Beispiel haben einen schwerbehinderten Graupapagei. Hope könnte sich bei einer Auseinandersetzung nicht gegen andere Vögel wehren. Das heißt also, wenn ein anderer Vogel dahin will, kann sie gar nicht aus dem Weg klettern, weil sie einfach zu langsam ist. Mhm. Das geht nicht. Sie hat einen behinderten Fuß und sie hat eine Rachitis, die ist falsch aufgezogen worden. Das bedeutet für uns aber auch, dass diese Tiere nicht länger als 4 Stunden am Stück allein sein dürfen.
Okay.
Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass ab 4 Stunden, wenn sie dauerhaft viel länger als 4 Stunden alleine sind, dass sie dann da große Probleme bekommen. Das heißt, wir haben bei solchen Tieren die Strategie a pet for a pet. Mhm. Das bedeutet, wenn ich einen Vogel nicht mit anderen Vögeln vergesellschaften kann, weil der zum Beispiel schwerbehindert ist oder weil er aggressiv gegenüber der eigenen Art ist, wie das zum Beispiel bei vielen männlichen weißen Kakadus der Fall ist oder weil ein weiblicher Kakadu schon mal von einem männlichen Kakadu verprügelt worden ist und sagt, nee, von Papageien habe ich die Nase vorgereicht, die kriegen ein eigenes Haustier. Das heißt also, mein Graupapagei hat 5 Wellensittiche.
Ach.
Ich sage immer, das ist die Lindenstraße für meinen Vogel. Sie ist nicht alleine. Sie hat immer jemand, der da ist. Sie kann denen zugucken. Es ist Bewegung im Raum. Ja. Aber es ist halt nicht die eigene Art. Das tut mir auch sehr leid für sie. Aber die Verletzungsgefahr ist bei diesen Tieren einfach sehr groß. Oder wenn die Angst vor der eigenen Art, wie das bei einigen Vögeln der Fall ist, so riesig ist, dass das Tier sich dauerhaft unwohl fühlt und auch sozialer Stress entsteht in der Situation, dann sagt man im Zweifelsfall, dann kriegen die halt ein eigenes Haustier. Mhm. Das sind meistens kleinere andere Vögel. Das kann aber auch eine Schildkröte sein. Es wichtig ist halt nur, dass man da die Hygiene dann beachtet, wenn man ein anderes Haustier dazu holt.
Ja. Ja, und Beschäftigung, das ist ja wahrscheinlich ein riesen Thema. Du hast es ja teilweise schon angesprochen. Papageien sind ja intelligent und brauchen Input, oder?
Langeweile ist der Spielplatz des Teufels.
Oh, ich ahne Schlimmes.
Ja, also die meisten Papageien sind einfach chronisch unterfordert. Das beginnt schon damit, dass die Tiere einen Großteil ihres Lebens im Freiland mit der Nahrungssuche verbringen und wir bieten denen viel zu wenig Möglichkeiten an, für ihr Futter zu arbeiten. Mhm. Das heißt, die meisten Halter haben einfach eine Nappfütterung, morgens napp rein oder dann abends nochmal wieder auffrisch und fertig. Mhm. Und ja, dann isst man und dann hat man da noch 8 bis 10 Stunden vor sich. Und was macht man dann in der Zeit?
Ja.
Wenn dann das Nagematerial fehlt, weil einfach nicht genügend Material angeboten worden ist, hat man das nächste Problem. Amazonen zum Beispiel brauchen im Sommer grundsätzlich immer Äste mit frischen Blättern dran. Mhm. Ne, frische Zweige sind für die zwingend notwendig, um sich wohlzufühlen. Da sind die auch gut beschäftigt. Dann haben die zu tun, dann nagen die Tiere. Graupapageien brauchen Triebspielzeuge, mit denen sie arbeiten können. Ich betreue eine Haltung mit 2 Graupapageien, die mussten umziehen. Eine neue Haltung. Und die Halterin meinte dann irgendwann, wir haben große Probleme, die abends wieder in die Voliere zu setzen. Das ist schwierig. Ich muss dann auch teilweise noch arbeiten oder die Kinder abholen.
Ja.
Ich kann sie ja nicht alleine draußen lassen.
Ja,
nein, keine gute Idee.
Nee, wenn ich höre, was die so anstellen.
Ja. Und dann haben wir angefangen, mit Feuerzeugspielzeugen zu arbeiten. Das heißt, sie hat Futter in so kleine Papiertütchen gepackt und die dann in die Voliere gehängt. Und das Futter war sehr attraktiv. Und im Laufe der Zeit hat sich das so entwickelt. Sie hat die Tütchen gezeigt und die Vögel sind dann schon von alleine rein.
Okay.
Ja, das heißt, also es war eine relativ einfache Angelegenheit. Sie mussten nur einen Anreiz haben, in ihr Spielzimmer, so nenne ich das dann im Zweifelsfall, zu gehen. Und schon waren die Vögel im Grunde genommen drin.
Okay.
Das heißt also, das Enrichment spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Ja.
Die Tiere müssen nagen können, das ist ganz wichtig. Sie müssen Möglichkeiten haben, für ihr Futter zu arbeiten. Wir arbeiten sehr viel mit digitalem Enrichment. Ich kenne einen Graupapagei, wenn der nicht einmal morgens eine Serie gucken darf, ist der unzufrieden.
Nee.
Doch. Der sieht fern. Und wenn er nicht morgen seine Serie kriegt, ist er schlecht gelaunt.
Das gibt's ja nicht.
Doch ja, also sie dürfen Fernsehen, ja, aber dann natürlich bitte nicht irgendwelche Eulenfilme. Ne? Also wir wollen ja hier keine Krimis zeigen. Das muss ja nicht sein. Das ist jetzt auch kein größeres Problem. Wir arbeiten sehr viel mit Musik. Papageien haben einen individuellen Musikgeschmack. Also bitte nicht das Radio anmachen, weil im Radio haben wir sehr viel Musik und sehr viele Töne, die den Vögeln Angst machen oder die sie unter Stress setzen.
Ja.
Es gibt sehr viele Kanäle, wo man den Vögeln individuelle Musikkanäle erstellen kann. Es ist ja auch bewiesen, Graupapageien zum Beispiel hören Musik wie ja Teenager. Das heißt, die haben ein paar Lieblingslieder und die können sie stundenlang hintereinander weghören.
Finde ich aber irgendwie cool.
Ja, mein Vogel hat gerne Barry Manilow, Country und indischen Pop.
Was macht er? Was macht sie dann, wenn sie die Musik hört?
Sie singt mit.
Nee.
Sie singt mit. Manchmal poppt sie auch, das heißt, sie geht mit dem Körper hoch und runter. Und wenn ihr die Musik nicht gefällt, dann kriege ich nur einen bösen Blick und keinen Ton. Da muss sie aber manchmal durch, weil ich höre auch gerne Musik.
Okay, also das finde ich, aber ich sag mal, viel Spielzeug, viel Beschäftigung, Voliere und so weiter, das hört sich natürlich auch nach einem ziemlichen Kostenfaktor an, den darf man ja wahrscheinlich auch nicht vergessen.
Nein, sagen wir es mal so, wenn man die Basics angeschafft hat, dann hat man natürlich erstmal ordentlich Geld in die Hand genommen. Das ist richtig, viele Sachen, die wir im Haushalt haben, die können wir auch für die Vögel zum Spielen nehmen. Das heißt also Pappe zum Beispiel, wenn wir diese Aufkleber entfernen und wenn wir diese Metallkrampen, die da drin sind, entfernen, dann kann man viel an Pappe für die Vögel nehmen. Das ist ein wunderbares Spielzeug, kann man dann zum Beispiel in Tablettenschachtel oder Müsli-Schachtel ein bisschen Papier reinstopfen, noch zwei, drei Leckerchen an eine Lederstrippe hängen, dann ist der Vogel erstmal beschäftigt. Das heißt also, man kann viel verwenden, man muss ab und zu ein bisschen was zukaufen, das ist ganz klar. Aber da kann man doch einiges selber machen. Wir machen regelmäßig alle drei Monate Bastelworkshops, wo wir dann halt solche Sachen verbasteln. Und die Halter machen da ganz tolle Sachen selber aus den Sachen, die sie zu Hause haben. Oder aus Spielzeugresten. Man kennt das ja, drei Holzblöckchen sind abgenagt und einer hängt da noch so traurig rum. Der wird dann auch noch eben verbastelt in einem neuen Spielzeug. Das ist ohne Probleme möglich. Auch Feuerzeugspielzeuge kann man so prima herstellen. Das heißt, klar, die Vögel müssen regelmäßig zum Tierarzt gebracht werden, zur Kontrolle. Und sie brauchen Futter, das qualitativ hochwertig ist und bio ist. Das ist ganz wichtig. Was Spielzeug angeht, da können wir schon einiges aus der Natur nehmen. Da müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir halt nicht einfach in den Wald traben und irgendwelche Bäume abschneiden, sondern wir müssen uns schon vergewissern, dass es ungiftige Pflanzen und Bäume sind, die wir den Tieren anbieten. Auch da haben wir Workshops, in denen wir das den Haltern beibringen oder Webinare.
Super.
Und für unsere Kunden beantworten wir auch Fragen. Also wir kriegen dann immer irgendwelche Bilder, wo dann drin steht, kann ich das meinem Vogel geben? Und dann schreiben wir drunter, nein, auf keinen Fall. Oder klar, gerne sogar. Da kann man schon eine ganze Masse selber machen.
Ja, aber ich finde das ja gut, dass ihr dann wenigstens angeschrieben werdet.
Ja, also das für unsere Kunden machen wir das so, das ist auch unentgeltlich. Das heißt also, wer bei uns im Kundenstamm ist, der kann jederzeit Pflanzenfragen stellen. Das ist uns lieber, wir werden gefragt, als dass der Vogel nachher tot am Boden liegt. Es gibt Halter, die haben aber auch ein Talent, wirklich immer das Giftige zu nehmen, weil sie in den Vorgarten rennen. Man muss halt sich schon ein bisschen in der Natur bewegen.
Ja. Hildegard, aus deiner Beratungspraxis jetzt mal, was sind denn so die häufigsten Fehler, die Papageienhalter unwissentlich machen und die zu großen Problemen führen können?
Ja, also die meisten Halter wollen ja das Beste für ihr Tier.
Mhm.
Keiner schafft sich ja ein Tier an, damit es sich in der Haltung unwohl fühlt. Das muss man einfach sagen.
Ja.
Vieles entsteht einfach, weil die Halter keine Informationen über die Körpersprache der Tiere haben. Das heißt also, die erkennen auch nicht, wenn der Vogel von sich aus sagt, ich will das eigentlich gar nicht. Oder sie sehen nicht, dass es dem Tier unangenehm ist. Das heißt also, diese Missachtung der Körpersprache führt häufig dazu, dass die Tiere sich gar nicht mehr anfassen lassen wollen, nicht mehr zum Halter kommen oder auch bissig werden, weil sie gelernt haben, der Halter reagiert eh nicht, wenn ich ihm irgendwas sage. Dann entstehen da aggressive Tiere und das ist ein Riesenproblem, weil diese Tiere natürlich auch das Vertrauen in den Menschen dann komplett verlieren. Das muss man einfach mal so sagen. Das muss man sich dann langsam wieder erarbeiten. Wir haben sehr oft falsches Enrichment, deutlich zu hart. Also ein Spielzeug, das nach 6 Wochen nicht bespielt wird. Und das wird auch in 8 Wochen nicht bespielt. Das kann ich rausnehmen. Das ist nicht das Richtige für mein Tier. Es hängt vielleicht auch falsch. Es sind Farben, die dem Vogel Angst machen oder ist es zu hart? Oder ist es einfach nicht das Spielzeug, das für diese Art geeignet ist? Manche Arten können mit einigen Sachen einfach auch nichts anfangen. Und gerade bei den kleineren Papageien wird häufig viel zu großes Spielzeug angeboten. Wir haben Riesenprobleme mit Fehlernährung. Weil die Halter einfach nicht wissen, was die Tiere im Freiland fressen, weil sie dieses 0815-Futter, sage ich das mal, nehmen und die Tiere dann auch massive Verdauungsprobleme haben. Das heißt also, ich habe einen Vogel, der sich überfrisst, der zu dick wird. Ich habe Vögel, die zu wenig essen, weil die Nahrung nicht geeignet ist. Vögel, die Bauchschmerzen haben. Man merkt das so richtig, nachdem sie gegessen haben, sitzen sie in der Ecke und die sitzen nicht darum zu verdauen, sondern man merkt so richtig, wie sich das durch den Darm quält. Das ist dann schon traurig für die Tiere. Wir haben keine Erziehung. Das heißt, die meisten Halter arbeiten nicht mit ihren Tieren, bringen ihnen nicht bei. Schau mal, wenn ich dein Wasser wechsle, hast du auf der Stange zu sitzen, mit beiden Füßen auf der Stange und nicht dich auf den Weg zu machen, um versuchen, meine Hand in meine Hand zu zwicken. Das heißt, ich habe viele Anrufe, wo es dann heißt, ich kann das Futter nicht wechseln, das Wasser, wenn der in der Bouillere ist, weil der beißt immer in meine Hände. Mhm. Ja, das ist eine Erziehungssache. Das muss man rechtzeitig üben mit seinem Vogel. Dann kann der begreifen, okay, wenn die Halterin oder der Halter an meiner Futterbar ist, dann habe ich zu warten. Und das muss man dem Vogel beibringen. Das Tier weiß nicht, was es tun soll. Mhm. Es rät nur rum. Und das, was funktioniert, wird gemacht. Und wenn ein Halter natürlich mit mir redet und schimpft, wenn ich irgendwas mache, der Vogel weiß nicht, dass geschimpft wird.
Ja.
Dann denkt er sich, oh super, ich kriege Aufmerksamkeit, das ist ein tolles Spiel, das spiele ich nochmal.
Klasse. Super. Also im Grunde genommen hast du jetzt schon, ich hätte nämlich jetzt eigentlich gefragt, ob es No-Gos in der Papageienhaltung gibt, aber das hast du ja im Prinzip ja schon beantwortet. Oder gibt es noch etwas?
Es gibt so ein paar Sachen, die wirklich wichtig sind. Das eine ist, dass man sexuelles Verhalten gegenüber dem Halter nicht unterstützen sollte. Das heißt also, ein Vogel, der versucht, mich zu füttern, wird abgesetzt. Ich streiche nicht unter den Flügeln, weil da ist die sexuell erregbare Zone des Papageis. Ich streiche auch nicht den Rücken runter, weil wenn der das Männchen auf dem Weibchen aufsitzt, um zu kopulieren, wird Druck auf die Wirbelsäule ausgeübt. Auch das ist sexuelles Verhalten. Mhm. Stundenlanges Sitzen am PC mit dem Vogel auf der Schulter ist Partnersitz. Auch das unterstützt die Paarbindung zum Menschen und nicht zum Vogel. Einer der Hauptgründe, warum viele Vögel Probleme in der Verpaarung haben, wenn da also ein Zweiter dazugesetzt wird, dass der Halter sich nicht von seinem Vogel lösen kann und nach wie vor diese alten Verhaltenspraktiken praktiziert, dass man stundenlang zusammensitzt, dass man den Vogel krault. Das ist der Job des anderen Vogels. Alles das sind sexuelle Verhaltensweisen. Da habe ich mich dann rauszuhalten, sonst kann das andere Tier ja gar nicht zum Zuge kommen. Viele Halter setzen den Vogel unter Druck. Er muss aber auf die Hand gehen. Mhm. Er muss in den Käfig gehen. Er muss das essen. Alles, was ich tue, wenn ich ein Tier unter Druck setze, generell, ob das ein Meerschweinchen ist, ein Kaninchen ist, ein Hund, eine Katze. Mhm. Wenn ich Druck auf ein System ausübe, hat das Tier genau zwei Möglichkeiten. A, ich weiche dem Druck aus oder B, ich drehe mich um. Ja. Und dann wird's gefährlich. Und das muss man wissen, wenn man Papageien hält, weil wenn die sich wehren, dann fließt Blut.
Oh, oh, gar nicht mal so einfach. Aber das hätte ich jetzt auch alles nicht gewusst. Wie gesagt, ich habe nicht mit Papageien eigentlich noch nichts zu tun gehabt. Doch mein Ex-Mann hatte welche. Ach, welche waren das nochmal? Das sind ganz bunte, hübsche Vögelchen, auch in Volieren gesessen.
Weißt du noch die Farbe?
Bunt.
Ja, bunt. Grün oder mehr so?
Nee, die waren blau und grün, gelbe Köpfchen. Ah, Rosenköpfchen sind das, glaube ich, gewesen.
Ja, oh ja, da sind die Weibchen richtige Mistbacken.
Ja, so ähnlich habe ich das auch erlebt. Also es war seine Sache. Mhm. Es war eine tolle Zeit. Wir haben das dann aufgegeben, weil wir umgezogen sind. Mhm. Und den nicht mitnehmen konnten, das war ein ganzer Schwarm. Aber das war schon eine tolle Sache im Endeffekt. Aber ja.
Ja, die sind wunderbar, die Vögel. Aber man muss halt wissen, dass die Weibchen da das Sagen haben. Und die lassen sich auch nicht mit sich diskutieren.
Ja, ja, mein Ex-Mann war in der Hinsicht zu weich, der hat die machen lassen.
Ja, ist ja auch okay. Ich meine, wenn man sagt, okay, man selber möchte jetzt nicht unbedingt den Bezug zu den Tieren, aber mehrere und die fühlen sich in der Gruppe wohl und man möchte den nur beobachten, ist das eine Haltung, die einem durchaus sehr viel Freude bereiten kann. Nur wenn man sagt, okay, man möchte ein Heimtier, mit dem man sich beschäftigen möchte, dann muss man natürlich auch eine Kommunikationsbasis herstellen und da mit den Tieren arbeiten. Wie gesagt, das Tier weiß nicht, was es tun soll. Es macht das, was es für richtig hält. Und wenn ich mit einem Tier arbeite, dann sage ich immer, weiß mein Tier überhaupt, was ich von ihm will? Nö, voll nicht.
Ja, klar. Aber ich kann hier unseren Hörerinnen und Hörern wirklich sagen, ihr müsst putzen wollen. Die haben eine Sauerei gemacht, aber gut, es hat uns trotz allem Spaß gemacht. Ja, Hildegard, die Zeit ist im wahrsten Sinne des Wortes wie im Flug vergangen. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir reden. Vielen Dank für diese unglaublich informativen und lebendigen Einblicke vor allen Dingen in die faszinierende Welt der Papageien. Hast du noch eine abschließende Botschaft für unsere Zuhörer, die mit dem Gedanken spielen, sich einen Papagei anzuschaffen oder bereits einen haben?
wenn man einen Papagei hat oder sich einen anschaffen möchte, es ist ein unglaublich spannendes Hobby. Mhm. Man darf nicht senil werden, weil der Papagei wird nicht senil. Es gibt keine senilen Papageien. Man sollte also geistig auf der Höhe bleiben, denn das, was einem da gegenüber sitzt, ist intelligent. Es arbeitet mit und es beobachtet und ist hochmanipulativ. Und die meisten Halter werden von ihren Vögeln manipuliert und nicht umgekehrt. Das sehe ich immer in Ortsterminen und da kann man mal sehen, wie schlau die Burschen sind und wie viel Spaß man mit denen hat. Also wir lachen sehr viel mit unseren Papageien. Wir haben sehr viel Freude an ihnen. Ich möchte sie nicht missen. Und ich persönlich kann mir Leben ohne Papageien gar nicht vorstellen.
Oh, das waren jetzt wunderbare Schlussworte. Besser hättest du es gar nicht sagen können. Liebe Zuhörer, wenn ihr mehr über Hildegard Niemann und ihre Arbeit erfahren möchtet, findet ihr die entsprechenden Links in unseren Shownotes. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Tierisch gut, der Tierfreunde-Podcast. Und tschüss. Und Hildegard, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst.
Gerne, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank. Bis demnächst. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
Tierisch gut, der Tierfreunde-Podcast des Online-Portals goodforpets.de von den Machern der Magazine Hundewelt und Our Cats.